Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen heute in die wirklich faszinierende Welt der Künstlerin Carmen Oberst ein. Das Material, das wir uns angesehen haben, ist schon allein von den Zahlen her, also überwältigend. Über 3000 sogenannte Comicfilme seit 2012. Das ist ja fast ein Film pro Tag. Unsere Mission ist es also, gemeinsam herauszufinden, was hinter diesem monumentalen Projekt steckt. Ist das eine Art künstlerisches Tagebuch, eine soziale Studie oder vielleicht etwas völlig anderes?
Ja, diese Frage ist eigentlich der Kern des Ganzen. Denn auf den ersten Blick wirkt das ja wie eine schier unendliche Flut von Inhalten. Aber die Texte deuten auf eine viel tiefere Absicht hin, die weit über das reine Sammeln von Momenten hinausgeht. Es geht um eine Archäologie der Zukunft. Das ist der Begriff, der immer wieder auftaucht und der diesem riesigen Werk erst seine eigentliche Dimension gibt. Es ist sozusagen eine Art Flaschenpost, aber eine, die nicht ins Meer, sondern in die digitale Ewigkeit geworfen wird.
Okay, dann lass uns das mal aufdröseln. Der Begriff Comicfilm hat mich sofort stutzig gemacht. Ich dachte da an animierte Superhelden oder, keine Ahnung, Graphic Novels. Aber der Text beschreibt ja was völlig anderes. Hilf uns doch mal, uns das visuell vorzustellen. Was sehen wir denn, wenn wir einen dieser 3000 Filme anschauen?
Das ist eine gute Frage, denn der Name ist tatsächlich ein bisschen irreführend, wenn man an klassische Comics denkt. Es sind kurze digitale Videoaufnahmen aus ihrem Alltag. Das Rohmaterial ist im Grunde alles, was ihr begegnet. Gespräche mit Freunden, zufällige Begegnungen auf der Straße, eigene Gedanken, die sie ausspricht. Fast wie Tagebuchnotizen. Der entscheidende Punkt ist aber die Nachbearbeitung. Sie legt digitale Filter darüber, die das Bild verfremden, ihm eine comicartige Ästhetik geben. Und daher kommt auch der Name. Das Ergebnis ist also nie die reine Realität, sondern immer eine stark gefilterte künstlerische Interpretation davon.
Ah, okay. Es ist also kein roher dokumentarischer Blick, sondern immer schon ein bearbeiteter. Aber warum macht sie das? Warum diese Distanz durch die Verfremdung? Wäre es nicht direkter, die Momente einfach so zu zeigen, wie sie sind?
Man könnte meinen, die Verfremdung schafft Distanz, ja? Aber sie lenkt unseren Blick auch auf etwas anderes. Wenn wir ein normales Video sehen, konzentrieren wir uns ja oft nur auf den Inhalt, auf das, was gesagt wird. Durch diesen ästhetischen Rahmen signalisiert sie uns sofort: Achtung, das hier ist eine künstlerische Sichtweise. Wir fangen an, auf die Komposition zu achten, auf die Stimmung, auf die kleinen Absurditäten. Der Text spricht hier von Situationskomik.
Situationskomik,
mhm. Und die Verfremdung hebt das oft erst hervor. Also das Skurrile oder Lustige in ganz normalen Alltagsmomenten, das wir sonst vielleicht übersehen würden.
Das verstehe ich. Der Filter zwingt einen also, genauer hinzusehen und nicht einfach nur zu konsumieren. Aber es ist nicht nur Komik, nehme ich an. In den Quellen werden die Filme ja auch als Erzählungen, Impressionen und Selbstinszenierungen beschrieben. Das ist eine enorme Bandbreite.
Ja.
Eine Impression ist ja was Flüchtiges, eine Erzählung hat eine Struktur und eine Selbstinszenierung ist bewusst gestaltet.
Ja, und in diesen drei Begriffen steckt die ganze Komplexität. Ein Film kann ein Sekundenbruchteil sein, der nur ein Gefühl einfängt. Ein anderer kann eine kleine Geschichte mit Anfang und Ende erzählen. Und bei Selbstinszenierung muss man vorsichtig sein. Es geht nicht darum, dass sie eine falsche Rolle spielt, sondern dass jede Darstellung von sich selbst, sobald eine Kamera läuft, ja immer eine Form von Inszenierung ist. Sie spielt damit ganz offen. Diese Vielfalt der Formen ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Projekt über so viele Jahre hinweg funktionieren kann, ohne sich zu wiederholen.
Was mich dabei wirklich beeindruckt, ist die Kontinuität. Das ist ja kein Projekt, das erst mit dem Social-Media-Hype entstanden ist. Aus dem Material geht ja hervor, dass ihr künstlerischer Weg im Film schon 1984 begann. Mit einem Super-8-Kurzfilm. Sie hat also im Grunde nur das Werkzeug gewechselt. Von analog zu digital.
Das ist ein entscheidender Punkt. Absolut. Es zeigt, dass die grundlegende Faszination für das Festhalten von Lebensmomenten schon immer da war. Die Technologie hat ihr nur neue, radikalere Möglichkeiten eröffnet. Mit Super 8 waren die Kosten und der Aufwand für jeden einzelnen Film ja enorm hoch. Digital kann sie diesen unglaublichen Output realisieren. Aber die künstlerische Frage im Kern, die ist dieselbe geblieben. Wie kann ich meine erlebte Welt in eine filmische Form übersetzen? Die digitale Technik ist hier also nicht der Auslöser, sondern der Katalysator für eine Vision, die schon viel länger existiert.
Diese langjährige Vision, das ist ein gutes Stichwort. Denn das führt uns ja zu der Frage, wozu das Ganze? Wenn sie seit Jahrzehnten diese Momente sammelt, muss doch eine größere Idee dahinter stecken, als nur ein persönliches Archiv zu füllen. Und da kommt eben diese Archäologie der Zukunft ins Spiel.
Richtig. Und die Plattform, die sie dafür wählt, ist auf den ersten Blick verblüffend. Facebook. Der Text nennt es ihre Vermittlungs- und Archivierungsbasis. Das klingt erstmal paradox.
Absolut.
Facebook ist doch der Inbegriff des Flüchtigen, des schnellen Konsums, des Algorithmus. Der entscheidet, was heute relevant ist und morgen schon wieder vergessen.
Genau das dachte ich auch. Es ist, als würde man ein Denkmal aus Sand bauen. Wie kann denn eine Plattform, die auf den nächsten Moment ausgerichtet ist, als Archiv für die ferne Zukunft dienen?
Und genau in diesem Widerspruch liegt, glaube ich, die Genialität des Konzepts. Sie nutzt eine Plattform, die für ihre Flüchtigkeit bekannt ist, um etwas für die Ewigkeit zu schaffen. Das ist ein radikaler Gegenentwurf zu der Art, wie wir Social Media heute meistens nutzen. Normalerweise ist ja alles auf den sofortigen Effekt, auf den Like im Hier und Jetzt ausgerichtet. Oberst hingegen denkt in Jahrhunderten. Sie sagt quasi, ich nehme euer Werkzeug für den Augenblick und baue damit eine Kathedrale der Erinnerung.
Archäologie der Zukunft, dieser Begriff ist so stark. Sie legt also heute Spuren, damit jemand in 500 oder 1000 Jahren darauf stößt und versucht, unsere Zeit zu verstehen. Aber, und das ist der springende Punkt im Text, sie erhebt dabei keinerlei Anspruch auf Objektivität.
Überhaupt nicht. Das wird explizit verneint. Und das ist das Befreiende daran. Sie versucht eben nicht, ein neutrales, enzyklopädisches Bild des 21. Jahrhunderts zu schaffen. Sie liefert etwas viel Wertvolleres. Ein zutiefst subjektives, emotionales, manchmal chaotisches Mosaik. Die Quelle formuliert es wunderschön. Ihr Archiv ist allenfalls als Nährboden für eigene, freie Welterinnerungen gedacht.
Ein Nährboden?
Genau. Sie gibt uns Puzzleteile, aber keine Anleitung, wie man sie zusammensetzt.
Das bedeutet, sie gibt die Deutungshoheit komplett ab. Ein zukünftiger Betrachter im Text heißt es ja so poetisch Geschöpfe in ferner Zukunft, der könnte ihre Filme sehen und zu völlig anderen Schlüssen über unsere Gesellschaft kommen, als wir sie heute ziehen würden. Er würde eben nicht die offiziellen Nachrichten sehen, sondern das Lachen in einem Café, einen Streit auf der Straße, einen nachdenklichen Moment am Fenster.
Und das ist vielleicht ein viel, viel ehrlicheres Bild unserer Zeit. Geschichte wird ja oft als eine Abfolge großer Ereignisse und Entscheidungen geschrieben. Aber das Leben der meisten Menschen besteht doch aus diesen kleinen, flüchtigen Momenten. Und Obersts Archiv bewahrt genau das. Es bewahrt die Textur des Alltags. Und indem sie es als Kunst kennzeichnet, lädt sie von vornherein zur Interpretation ein. Sie sagt nicht, so war es, sondern so hatte sich für mich angefühlt, so habe ich es gesehen.
Das wirft natürlich auch ein Licht auf unsere eigenen digitalen Spuren. Die meisten von uns hinterlassen ja unbewusst und unkuratiert einen riesigen Datenfriedhof. Sie hingegen kuratiert ihre Spuren ganz bewusst als Kunstwerk. Das Archiv ist ja, wie der Text betont, sogar durchsuchbar nach Orten, Mitwirkenden, Daten. Es ist ein bewusst konstruiertes Vermächtnis.
Ja, das ist der Unterschied zwischen zufälligem digitalen Abfall und einer bewusst geschaffenen digitalen Botschaft. Sie zwingt uns, darüber nachzudenken, welches Bild von uns wir eigentlich hinterlassen wollen. Und sie entscheidet sich für ein Bild, das nicht perfekt oder geschönt ist, sondern menschlich mit all seinen Facetten.
Das bringt uns zur Person dahinter. Wer ist diese Frau, die ein solches Lebensprojekt stemmt? Der Text beschreibt sie als unglaublich energiegeladen, empathisch und voller Fantasie. Das muss sie wohl auch sein, um so unermüdlich auf Menschen zuzugehen.
Unbedingt. Dieses Projekt wäre ohne eine tiefgreifende Neugier und Offenheit für andere Menschen gar nicht denkbar. Es ist ja kein Studioprojekt. Es findet mitten im Leben statt. Es basiert auf echten Begegnungen.
Aber dann gibt es da eine Stelle in der Quelle, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Hier sehe ich einen echten Widerspruch oder scheinbaren Widerspruch. Einerseits soll die Kunst ein Spiegel ihres Selbst sein. Andererseits will sie explizit keine bewusst angelegte autobiografische Form schaffen. Und dann dieser Satz, sie spielt nicht die Rolle Carmen Oberst. Für mich klingt das, als wollte sie sich zwar zeigen, aber nicht festlegen lassen. Ist das eine Art künstlerischer Schutzmechanismus?
Interessanter Gedanke, dieser Schutzmechanismus. Die Quelle deutet aber in eine andere, vielleicht noch subtilere Richtung. Es geht weniger um Schutz als um den Prozess selbst. Der Text löst diesen scheinbaren Widerspruch auf, indem er sagt, ihre Kunst sei der direkte Ausdruck ihres spezifischen Daseinsprozesses. Das ist eine etwas sperrige Formulierung, ich weiß, aber sie trifft den Nagel auf den Kopf.
Okay, lass uns das mal entwirren. Daseinsprozess. Heißt das, die Kunst ist nicht das Ergebnis einer Reflexion über ihr Leben, sondern sie ist die Form, in der ihr Leben stattfindet. Sie setzt sich nicht hin und sagt, so, ich mache jetzt ein Werk über mich, sondern das Werk entsteht einfach, während sie lebt.
Genau das ist der Punkt. Die Autobiografie ist hier ein Nebenprodukt, nicht das Ziel. Stell dir einen Handwerker vor, der jeden Tag Stühle baut. Nach 40 Jahren hat er tausende Stühle gebaut, die zusammen eine Geschichte über sein Leben, seine Entwicklung, seine Fähigkeiten erzählen. Aber sein Ziel war es nie, eine Autobiografie in Stühlen zu schreiben. Sein Ziel war es, jeden Tag einen guten Stuhl zu bauen. Und bei Carmen Oberst ist die Kunst dieser Stuhl. Sie entsteht aus der Notwendigkeit des Moments, aus der Begegnung, aus dem inneren Antrieb. Deshalb spielt sie nicht die Rolle Carmen Oberst, sie ist einfach sie selbst. Und aus diesem Sein entsteht die Kunst.
Das macht es viel klarer. Es ist der Unterschied zwischen einer bewussten Selbstbespiegelung und einem authentischen Ausdruck. Die Kunst ist der Fußabdruck, den ihr Leben hinterlässt, nicht eine Landkarte, die sie vorher gezeichnet hat.
Perfekt formuliert, ja. Und dieser authentische Ausdruck, der zeigt sich vor allem in ihrem Umgang mit anderen Menschen. Das wird am Ende des Textes wunderbar deutlich, als eine andere Werkserie von ihr beschrieben wird, Echo der Fragen.
Ja, da wird ein Pädagoge zitiert, der über Kinder spricht. Ich fand das Zitat so stark, dass es bei mir hängen geblieben. Wenn wir ihr Vertrauen nicht enttäuschen, ihre Liebensfähigkeit, den Lebenshunger und Erfindergeist schätzen und fördern, ohne uns selbst darin verwirklichen zu wollen, wird uns selbst ein Licht aufgehen.
Ein unglaublich weiser Satz. Und der Text schlägt dann den Bogen zurück zu Carmen Oberst, mit der Beobachtung, dass sie genau dieses Licht im Umgang mit Menschen gefunden zu haben scheint. Ihre Kunst, diese tausenden archivierten Begegnungen, ist im Grunde der Beweis dafür. Man kann diesen Satz eins zu eins auf ihre künstlerische Methode anwenden. Sie begegnet den Menschen, ohne sich in ihnen selbst verwirklichen zu wollen. Sie will ihnen nicht ihre eigene Idee überstülpen. Sie ist einfach nur neugierig. Und aus dieser offenen, empathischen Haltung entsteht dann etwas, das nicht nur für sie, sondern auch für uns als Betrachter erhellend ist.
Das fasst es wunderbar zusammen. Wenn wir also alles auf den Punkt bringen, wir haben es hier mit einem einzigartigen Langzeitprojekt zu tun. Carmen Oberst schafft mit ihren Comicfilmen ein riesiges, subjektives Archiv menschlicher Begegnungen. Es ist keine Dokumentation, die auf Wahrheit pocht, sondern ein künstlerischer Nährboden für Erinnerungen. Und eine faszinierende, offene Botschaft an eine unbekannte Zukunft.
Und ihre Arbeit fordert uns heraus, über die Natur von Erinnerungen und Vermächtnis im digitalen Zeitalter nachzudenken. Was ist eine Erinnerung wert? Was macht eine Autobiografie aus? Was bleibt von uns, wenn die digitalen Spuren, die wir hinterlassen, nicht zufällig, sondern bewusst gestaltet sind? Es ist dieses Spannungsfeld zwischen dem flüchtigen Moment und dem Anspruch auf eine Form von Ewigkeit, das dieses Werk so relevant und kraftvoll macht.
Und das bringt uns zu einer letzten abschließenden Frage für dich, die direkt aus dem Kern dieses Projekts wächst. Der Text spricht von einer Spurenlegung für die Archäologie der Zukunft. Wenn du jetzt in diesem Moment eine einzige Spur für die Archäologen der Zukunft hinterlassen müsstest, die dein Leben und deine Zeit wirklich widerspiegelt, was wäre das? Wäre es ein Foto, ein kurzer Text, eine aufgezeichnete Unterhaltung? Und die vielleicht noch schwierigere Frage: Welchem Medium, welcher Plattform würdest du es anvertrauen, damit es eine reelle Chance hat, in Jahrhunderten überhaupt noch gefunden und verstanden zu werden?